Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Psychos. Heute mit Leonie Rachel. Leonie ist Bloggerin und produziert gemeinsam mit Sina den sehr erfolgreichen Podcast Couchgeflüster. Sie lebt schon länger mit der Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung und hat diese vor ein paar Jahren auch auf ihrem Blog öffentlich gemacht. Im Gespräch erzählt sie von ihren Beziehungen, von krassen Vorurteilen, darüber, was ihr Outing mit ihr und ihrem Berufsleben gemacht hat und über ihre Superpower. Hallo Leonie Rachel, wie geht es dir?
Hi, mir geht's eigentlich ganz gut. Eigentlich, also es ist ja nach wie vor so Lockdown-Light und es ist die Gefühlswelt variiert ein bisschen. Aber jetzt gerade geht's mir gut. Geht's dir gut?
Ja, ich bin schon ein bisschen müde und der Lockdown zehrt an den Nerven.
Das ist so. Sind die Stimmungsschwankungen, sind so, in der Früh bin ich aufgewacht, war so schlecht gelaunt, dann war ich urgut gelaunt, dann war ich gestresst, jetzt bin ich wieder besser gelaunt. Also es ist so, ja, viele Gefühlseinflüsse, habe ich das Gefühl, sind
gerade in einem Tag, ja. Gut, dann starten wir gleich los. Du hast eh schon oft öffentlich über deine Erkrankung geredet.
Ja.
Und ich freue mich, dass du es heute nochmal mit mir machst.
Sehr gerne.
Seit wann weißt du, dass du die Borderline-Persönlichkeitsstörung hast? Und wenn du das jetzt so allgemein zusammenfassen müsstest, wie drückt sich die bei dir aus?
Also ich weiß es, seit ich circa 17 Jahre alt bin. Man darf zwar unter 18 keine Diagnose stellen, aber ich war schon als Jugendliche in Therapie und da haben sie mir eine Tendenz zu einer Borderline-Persönlichkeitsstörung schon diagnostiziert, die dann nochmals und mehrmals danach diagnostiziert wurde und dann halt sozusagen die fixe Diagnose da war. Es hat sich bei mir als Jugendliche, also die Symptome als Jugendliche waren selbstverletzendes Verhalten, selbstzerstörerisches Verhalten, Suizidgedanken, Androhung von Suizid und impulsive Handlungen, aber das ist halt als Teenager schwierig zu differenzieren zwischen Symptomen und Pubertät. Deswegen waren eigentlich die Ausschlagkriterien diese stärkeren, also eben die Suizidgedanken und das selbstverletzende Verhalten in der damaligen Zeit. Man damals sozusagen die Symptome. Jetzt zum Beispiel würde ich sagen, sind gerade die Symptome, mit denen ich noch zu kämpfen habe, die extreme Angst vor Verlassenwerden, also diese Verlustängste, auch nach wie vor impulsives Verhalten, obwohl das halt momentan einfach auch durch Corona bedingt anders ist, aber auch dieses Gefühl von dieser Leere und dieses Spannungsgefühl, das natürlich auch schon als Teenager da war, aber dass man halt, wo man halt damals noch gesagt hat, okay, das hätte eigentlich, könnte auch von der Pubertät sein, aber das ist nach wie vor noch da, deswegen. Das sind so meine Probleme und Symptome jetzt und ja, aber bei mir treffen recht viele Symptome, also der neuen Symptomatiken, die zutreffen müssen, treffen recht viele dazu auf mich zu, ja.
Eine Frage, die du sicher auch schon oft gehört hast, wie bist du in Beziehungen?
Nicht besonders gut anscheinend, sonst wäre ich nicht schon wieder Single. Es ist eine schwierige Frage. Ich habe die Frage wirklich schon sehr oft gehört, weil es ist auch eine Frage, die sehr viele, also Angehörige oft interessiert, eben Partner von Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, fragen mich auch sehr oft, wie das funktioniert. Ich sage, da ist halt auch jeder sehr unterschiedlich. Bei mir ist das so, dass ich mir oft leider Menschen raussuche, die mir nicht gut tun, im Sinne von, dass ich das selbstzerstörerische Verhalten so hinlege, dass diese Menschen das für mich tun und mich verletzen, sodass ich es nicht mehr tun muss. Zum Beispiel, ich suche mir leider oft Partner aus oder habe mir oft leider Partner ausgesucht, die zum Beispiel, wenn ich, anstatt zu bleiben in Situationen, die vielleicht sehr crazy von außen unter Anführungszeichen wirken, gehen sie, verlassen mich, melden sich für Tage nicht und kommen. Dieses Nähe-Distanz-Spiel ist ganz schwierig für mich. Und ich habe mir leider in der Vergangenheit auch dazu immer die Partner gesucht, die das halt auch sehr gespielt haben, also die auch nicht ruhig geblieben sind. Und bin aber jetzt durch Therapie und jetzt auch, durch Heil, also ich mache so eine Heilmasseurin, mit der arbeite ich auch zusammen, so Körpertherapie, komme ich immer mehr darauf, dass ich mir das halt absichtlich teilweise gesucht habe, damit ich sozusagen diesen Schmerz bekomme, den ich teilweise brauche. Mhm. Aber daran arbeite ich gerade auch sehr stark. Also die letzten Monate seit meiner Trennung arbeite ich eigentlich fast nur noch mehr an diesen Problematiken und versuche da mich hingehend auch zu verbessern. Das ist ein schlechtes Wort, aber wenn man seine eigenen Muster erkennt, kann man auch besser in den Situationen, wo sie auftreten, dagegen handeln. Also ja, aber es ist nicht so einfach. Also ich finde, Beziehungen sind für mich nach wie vor das Schwierigste, was ich mit der Krankheit sozusagen zu kämpfen habe.
Sind diese Beziehungen dann auch nach einem ähnlichen Schema verlaufen, würdest du sagen?
Alle sehr gleich. Also das ist eben das, was ich, das ist interessant, dass wir das gerade ansprechen, weil es ist genau das, was ich heute eben auch mit einer Therapeutin angesprochen habe, dass dieses Muster, dass ich das jetzt erst so richtig erkenne und erst jetzt so richtig sehe, was so die einzelnen Faktoren sind, die es ausmachen, und wie ich aber jetzt schon in meiner letzten Dating-Erfahrung gemerkt habe, wo ich mir wieder das gleiche Muster ausgesucht habe, dass ich aber schneller sozusagen die Kurve gekratzt habe und Abstand gewonnen habe, weil ich mich nicht mehr darauf eingelassen habe. Also eigentlich ist das ja ein positiver Effekt, wenn man sich nicht mehr auf das einlässt, was einem wehtun wird. Aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie schwierig, wenn man merkt, okay, das ist immer wieder die gleiche Straße, auf der man irgendwie lang fährt, und man versucht immer, die richtige Abfahrt zu erwischen, und oft ist es ein bisschen schwierig. Aber ja, mal schauen.
Also du erkennst es jetzt auch schon dann, okay, hier war ich schon einmal. Und
ja, okay. Das ist ganz spannend. Ich war da echt so, das ist mir, also das ist wirklich etwas, was ich die letzten Monate vor allem stärker bearbeite, halt einfach, weil ich merke, das sind das, wo ich mir am meisten noch schwer tue, zum Beispiel dieses Gefühl der Leere oder so, wenn das einfach da ist, damit kann ich besser umgehen, als in dieser Interaktion mit einem anderen Menschen, weil ein anderer Mensch natürlich auch Gefühle hat und auch Issues hat, und ich mir halt auch nicht gerade die einfachsten Menschen als Partner aussuche. Aus Gründen. Mhm.
Ja. Du hast auch große Verlustängste. Ja. Aber wenn ich das richtig verstanden habe in deiner Podcast-Folge, also die du in deinem Podcast aufgenommen hast, waren die Trennungen dann doch von dir ausgehend meistens?
Nein, gar nicht.
Nicht? Ah, okay, also die Trennung ging dann auch vom Partner aus.
Also meine, wenn ich jetzt so meine letzten, wenn ich die letzten 4 Beziehungen, die großen Beziehungen meines Lebens anschaue, war so, dass die allererste Beziehung habe ein Einverständnis, also eher im Einverständnis miteinander, weiß ich, Einvernehmen, einvernehmliche Trennung, das war das eher, aber die war schon noch von mir eher inszeniert, dass wir uns das machen. Also das ging mehr von mir aus, weil das hat einfach, wir waren sehr jung damals und wir wollten andere Richtungen uns entwickeln, und das muss ich sagen, dem Partner, den ich damals hatte, der leider auch verstorben ist dann, der war einer, der am besten mit der ganzen Situation hat umgehen können, weil der sehr ruhig war und sehr gelassen und eigentlich ganz anders als die Männer, die danach in mein Leben getreten sind. Der war der Einzige, der das so gut handeln konnte in meinen Augen, weil der hat mich nicht verlassen, wenn es mir schlecht ging oder so, sondern er ist geblieben. Also es war eigentlich ganz spannend, warum ich dann von dem sozusagen eher weg wollte, aber da waren die Lebensumstände, ich war halt Anfang 20 und ich wollte unbedingt noch ins Ausland gehen und Dinge erleben. Und bei meinen letzten Beziehungen war es eigentlich, die letzte Beziehung, würde ich sagen, war einfach nur von seiner Seite ausgehend. Die erste Trennung, die wir hatten ur viele Trennungen, aber die Haupttrennung war dann eigentlich von ihm ausgehend, und das war auch das, was mir am meisten irgendwie wehgetan hat, wo das halt, weil das halt auch die Beziehung war, die sehr on-off war. Die Beziehung davor war auch schon on-off, aber die war noch so off. Ich hatte das Gefühl noch nicht so schmerzhaft im Endeffekt wie die letzte, und die letzte war einfach, ich sag gerne, es war die Katastrophenbeziehung schlechthin, auch wenn ich es nicht so böse meine jetzt ihm gegenüber, sondern es war einfach für meine Krankheit eine sehr triggernde eine sehr triggernde Beziehung mit sehr viel Nähe, Distanz und sehr viel Silent Treatment von seiner Seite aus, und das war halt genau das, was aber bei mir halt extremen Verlustängste geschürt hat und extremst schwierig gemacht hat, dann auch sozusagen die Perspektive mal von oben zu erreichen und zu sehen, hey, die Beziehung passt ja gar nicht, also die Beziehung funktioniert einfach nicht. Aber dadurch, dass da ständig meine Verlustängste getriggert worden sind, bin ich nicht weggekommen davon.
Also bist du dann ständig in so einem Strudel, in dem du die ganze Zeit eigentlich Angst hast, jetzt verlassen zu werden.
Ja, voll. Und das war aber auch das Problem, weil ich glaube, also ich nehme mir jetzt mal frei heraus zu urteilen, dass das genau aber das war, das, was er gebraucht hat. Also es war so eine Symbiose, eine sehr toxische Symbiose zwar, aber wir haben halt beide unsere Sachen bedient, die, wo wir halt uns, ich will nicht sagen, wo, was uns gut getan hat, weil es hat uns ja nicht gut getan, aber halt, was so das innere Kind gebraucht hat. Also es war sehr viel Schattenkindarbeit dabei. Aber auf der anderen Seite habe ich durch die Beziehung auch extremst viel lernen dürfen und mitnehmen können. Und auch wenn das super schmerzhaft war, das loszulassen und hinter mir zu lassen, hat es mir extremst geholfen, klarer zu erkennen, was meine Muster sind.
Mhm. Ja. Was würdest du dir jetzt für eine Partnerschaft wünschen für die Zukunft?
Boah, das ist eine Frage, mit der ich mich auch beschäftige, weil das ist eine richtig schwierige Frage. Ich habe gemerkt, dass ich tendenziell jemanden brauche in meinem Leben, der schon sehr stabil ist auf der einen Seite, also sich in sich selber vielleicht schon sehr ruht und aber dennoch genug Erfahrung im Leben mitbringt, wo ich das Gefühl habe, das kann ein Austausch stattfinden, weil ich glaube, jemand, der, sagen wir mal, nicht ein bisschen auch so in die Richtung geht, dass er ein paar Probleme im Leben hat und die vielleicht aufgearbeitet hat, wird nie ganz verstehen, wie ich funktioniere. Und ich tendiere halt leider auch zu Menschen, die nicht ganz gesund sind von der Psyche her, leider. Ist einfach so. Es zieht sich halt, glaube ich, oft an. Aber ich würde mir halt einfach wünschen, da jemanden zu finden, der halt da trotzdem auch das Ziel mehr hat, mit sich in Balance zu sein und auch eine Balance-Beziehung zu führen. Und das kann schon auch aufregend und magical sein, aber es soll halt nicht in diese Richtung toxische Beziehung gehen, so wie ich sie die letzten Beziehungen erlebt habe.
Und hättest du auch gerne eine langfristige Beziehung?
Momentan gerade jetzt nicht, nein. Also ich habe auch für mich beschlossen, dass ich habe vor kurzem meine ganzen Online-Dating-Apps gelöscht und auch alles, was so in Richtung Dating und Anfragen geht, lehne ich eher ab gerade. Aber es liegt doch daran, dass ich mich einfach gerade mehr auf mich konzentrieren möchte und eben diese ganzen Prozesse noch für mich einfach abschließen möchte oder zu einem Punkt kommen möchte, wo ich sage, okay, jetzt kann ich mich wieder auf etwas einlassen, weil ich merke einfach, dass ich ganz vieles, mir fallen immer nur englische Begriffe ein, es tut mir voll leid, ich bin voll der Mensch mit Anglizismen, aber so Packages einfach mit mir mitschleppe, also ich habe so die Packages mit mir und ich will das aber jetzt einmal aufgearbeitet haben, zumindest zu einem gewissen Teil und dann mich erst wieder für etwas Neues öffnen und ich habe auch das Gefühl, ich bin leider ein bisschen so eine Astrologie-Tante und ich habe einfach das Gefühl, das ist einfach nicht, dieses Jahr ist nicht für mich für Beziehungen gedacht, sondern halt für meine Arbeit und für die Arbeit an mir und dem möchte ich mich eher widmen, weil ich einfach für mich gemerkt habe, das passt gerade nicht auch in mein Lebenskonzept zu sein. Klar wünsche ich mir jemanden, aber ich wünsche mir, glaube ich, eher aus dem heraus, weil jemanden, weil Lockdown ist und ich einfach oft alleine bin, aber das ist ja auch nicht die Basis einer gesunden Beziehung und deswegen würde ich jetzt eher lieber allein sein und schauen wir mal, Ende des Jahres bin ich, glaube ich, wieder so für mich mehr im Reinen. So.
Wie sind andere Beziehungen für dich, also zum Beispiel zu Freunden, Freundinnen?
Weniger turbulent, aber auch turbulent. Also ich und meine beste Freundin aus Schulzeiten haben zwischenzeitlich ein paar Jahre nicht miteinander geredet, eben weil es oft schwierig war und weil wir beide noch, also wir waren, ich habe mich nicht meiner Krankheit sozusagen gestellt und es war aber nicht nur meine Erkrankung sozusagen Teil daran schuld, dass wir nicht geredet haben, sondern halt die ganze Konstruktion. Wir waren sehr viel fort in der Zeit. Es war nicht immer sehr ein gesunder Lifestyle dahinter und wir waren einfach viel zu viel fort. Und ich glaube, das ist halt etwas, was auch, Gefühle oft betäubt, aber dann kommt immer wieder raus und dann wurde vieles nicht ausgesprochen und dann steckt viel Wut und so ein bisschen passiv-aggressives Verhalten oft im Zwischenton und das hat sich dann hochgespielt, bis wir halt so gestritten haben, dass wir einfach dann, ich glaube, 2 Jahre nicht miteinander geredet haben. 2-3 Jahre. Und dann haben wir uns wieder getroffen und haben uns halt wirklich mal ausgesprochen und auch das Aussprechen und an der Freundschaft wieder arbeiten, hat eigentlich jetzt so 2 Jahre gedauert. Und eigentlich durch den Lockdown ist es, oder halt durch die Corona-Lockdown-Situation, sind wir uns wieder sehr nahe gekommen und sind auf der Ebene, wo wir halt davor waren. Also da muss ich sagen, das ist nicht nur die Borderline-Erkrankung an sich, aber ich habe halt gemerkt, dass ich ein sehr destruktives Verhalten oft an den Tag lege und halt sehr selbstzerstörerisch bin und halt dann wie so eine Naturgewalt, so wie ein Tsunami, alles mit mir reißen kann. Und wenn dann auch Menschen fühlen sich oft, glaube ich, auch zu Borderline-Persönlichkeiten hingezogen, die halt auch dieses, das Wollen ein bisschen, so dieses mitgerissen werden und auch dieses Drama oft, ja, leben. Und ja, sonst meine Beziehung, ich würde sagen, sie sind die letzten 2 Jahre sehr viel besser geworden. Also ich hatte davor sehr schnelllebige Freundschaften auch. Ich habe zwar immer auch Langzeitfreundinnen gehabt, aber erst habe ich das Gefühl, dass ich so einen festen Freundeskreis habe, der sich für mich gut, gesund und nährend anfühlt. Und ich weiß auch, wo ich meine Grenzen setzen muss in Freundschaftsbeziehungen, sind ja auch Beziehungen, muss man manchmal seine Grenzen setzen und sagen, hey, das sind Themen, die mich trotzdem triggern oder das geht nicht und deswegen, ja. Mhm.
Du hast auch gesagt, du testest Menschen manchmal. Oh, wie, ja, testest du sie und warum?
Also ich teste Menschen relativ häufig. Oft unbewusst. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich Männer in Dating-Situationen am Anfang teste, indem ich ein Riesendrama mache. Und wenn sie nicht gehen, dürfen sie bleiben. und das ist mir aufgefallen, dass ich das mache. Und ich bin dann drauf gekommen, dass das Testen etwas ist, was gar nicht so schlimm ist. Das Problem ist bei mir dann immer, dass ich, weil ich Menschen ständig teste, ein schlechtes Gewissen dann bekomme. Und das schlechte Gewissen mich dann oft zu Menschen auch bringt, dass ich in so eine Abhängigkeitsrolle verfalle, weil ich dann sozusagen hoffe, dass die andere Person mir verzeiht und was sie nicht tun muss. Ich bin halt einfach, dieses Testen hat ja auch den Ursprung daher, dass ich sehr viel Sicherheit brauche. Und man kann diese Sicherheit oft nicht bekommen, indem dir einfach nur jemand sagt, so, ja, ich werde für dich da sein. Das funktioniert für mich nicht, das funktioniert, glaube ich, auch für ganz viele andere auch nicht. Und das ist eigentlich auch etwas sehr, sehr Typisches in Beziehungen, dass man sich schon testet. Also bei mir ist es halt immer sehr viel extremer als bei anderen. Aber ja, ich bin halt sehr vorsichtig. Aber das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich zurzeit keine Beziehung eingehen möchte mehr, weil ich einfach das halt für mich weiß, dass das halt wieder passieren würde. Und da möchte ich halt eher vor die ganzen Sachen, die halt die Altlasten sozusagen mal aufgeräumt haben und zu sehen, warum ich ständig das Bedürfnis habe, Menschen nicht vertrauen zu können. Und ja, arbeite gerade halt eher an dem Urvertrauen und das geht halt jetzt mal eher alleine.
Du hast vorher schon von dieser Leere gesprochen. Mhm. Ist diese Leere immer da?
Nein. Es ist interessanterweise, muss ich ehrlich dazu sagen, dass das durch den Lockdown verstärkt wurde. Also davor war, ich habe ja davor die Trennung gehabt, dann war ich 6 Wochen in Asien und dann ging es mir schon besser und dann bin ich zurückgekommen und hatte eigentlich Ziele, was ich machen möchte. Und in der Zeit hatte ich zwar durch die Trennung, und weil halt vor der Trennung ist mein Ex-Freund verstorben, also der von meiner ersten Beziehung, also meine erste große Liebe sozusagen, ist da verstorben. Und dann war die Trennung, das war eine richtig harte Zeit und solche Sachen fordern meine Psyche extrem. Dennoch denke ich, habe ich es für meine Verhältnisse recht gut überstanden. Im Vergleich dazu davor war halt schon sozusagen die Mood Swings nicht mehr so stark, also nicht so eine Höllenfahrt, würde ich jetzt mal sagen, sondern es war schon angeglichener und es war auch in der Mitte, gab es schon Pausen, wo ich das Gefühl hatte, dass halt gerade keine Erkrankung präsent ist, so im Sinne von diesen negativen Faktoren, sondern es war einfach nur diese, ja. Ich sage, es gibt ja auch positive Faktoren von meiner Borderline-Erkrankung, wie mein großes Empathieverständnis und solche Sachen finde ich halt sehr positiv, die ich dadurch haben konnte. Aber diese Mood-Swings waren halt nicht so groß. Und jetzt durch diesen Lockdown und vor allem, der erste Lockdown ging noch, weil da war noch so ein Ende und eine Hoffnung und alles, aber seit Dezember wurde das wieder stärker und dann wurde auch diese Leere immer präsenter. Und vor allem im Jänner, was generell schon für mich eine sehr schwierige Zeit ist, weil ich generell im Jänner immer Probleme habe mit meiner Psyche und deswegen jedes Jahr im Jänner, Februar wegfahre eigentlich oder zumindest mir ein sehr ein gutes Programm zusammenstelle, damit ich mich gut ablenken kann. Die letzten Jahre war ich in Asien, weil halt auch dort die Sonne scheint. Das ist ja ein Faktor. Vitamin D, das ist ja schon mal, also das sind halt alles Faktoren, die halt für mich halt wichtig sind, dass ich weiß, dass ich halt in diesen Borderline-Spirale nicht weiter runtersinke. Und das war dieses Jahr super schwierig und deswegen war die Leere oft da. Und das ist halt dann, es ist so eine Mischung, also manchmal fühle ich mich komplett leer und dann fühle ich mich komplett, als ob mein ganzer Körper sich so anspannt und so viel Spannung in mir ist. Und es ist, wechselt dann ständig im Stundentakt, sind dann dauernd andere Emotionen da. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich schon lange eigentlich nicht mehr in der Intensität hatte, wie ich sie jetzt habe. Also beziehungsweise jetzt geht es eh schon wieder besser, weil jetzt auch wieder diese durch die Lockerungen erlaube ich mir, weil ich lasse mich alle paar Tage testen, erlaube ich mir, mehr Leute in meinem Leben wieder zu treffen, weil ich das einfach brauche. Zwar outdoor mit Spazieren, aber ich bin sehr vorsichtig mit der ganzen Sache, weil auch meine Mutter Risikopatientin ist und ich einfach niemanden gefährden will, aber ich merke einfach, dass ich mich selbst, ich habe mich sehr, sehr streng an alle Richtlinien gehalten. Ich lebe aber nun mal alleine und meine Psyche ist mir halt auch etwas wert und deswegen habe ich für mich beschlossen, dass ich mich jetzt einfach alle drei, vier Tage testen lasse und dafür halt zwischendurch mit Freunden einfach wirklich spazieren gehe, sehr viel spazieren gehe. Jetzt, wo das Wetter auch wieder besser wird oder mehr Sonne scheint, merke ich auch wieder, dass es bergauf geht und dass diese Mood Swings nicht mehr so krass sind und dass die Leere auch wieder mehr weggeht und dafür mehr Fröhlichkeit wieder da ist. Aber es ist schon eine harte Zeit, vor allem mit einer psychischen Erkrankung. Diesen Lockdown durchzustehen, ist sehr schwierig.
Mhm. Ja. Wie hast du sonst in der Vergangenheit dann versucht, diese Leere zu füllen?
Alkohol. Also ich bin leider ein bisschen der Typ gewesen, ich bin super viel fortgegangen. Ich war auf jedem Event, ich war ständig fort, immer auf Clubs, tausende Leute. Ich habe auch tausende Menschen gedatet, weil ich einfach eine Sucht hatte, die Energie zu bekommen, auch diese Aufmerksamkeitsenergie und immer dieses positive Gefühl, dem hinterherzulaufen, diese Leere damit zu füllen. Ja, aber das hat sich dann die letzten Jahre eigentlich verändert. Also ab dem Moment, wo das eigentlich mit meiner damals mit der Freundin gestritten haben, hat sich das eben verändert, dass ich dann irgendwie aus dieser Fortgeh-Szene ein bisschen ausgetreten bin und einfach mehr für mich gemacht habe und habe dann auch meine Liebe zum Yoga entdeckt. Und jetzt kann ich viel, was, wenn ich so merke, da kommen die Gefühle hoch von Leere oder Spannung, kann ich sehr gut besser damit umgehen, weil ich weiß, was meine Coping-Mechanismen sind. Und ich arbeite halt dann halt mit Yoga und Breathwork und ja, ich bin kein Fan von Meditation, das funktioniert für mich einfach nicht und ich finde, man soll sich auch in nichts reinzwingen, aber es gibt ja verschiedenste Arten von Meditation, also diese ganz klassische ruhig sitzen und irgendwas hören oder nichts hören, das funktioniert für mich nicht. Ich bin jemand, ich schreibe zum Beispiel einfach dann ein Mantra 1000 Mal, so eine Schreibmeditation oder ich versuche halt anders zu meditieren als jetzt diese klassische Meditation, aber Yoga ist schon etwas, was mir die Jahre danach jetzt geholfen hat.
Die Impulsivität hat ja bei dir auch eine Rolle gespielt. Hast du da Beispiele dafür?
Das ist mein Lieblingsbeispiel. Ich glaube, das erzähle ich jedes Mal. Aber ich finde, an dem Beispiel erkennt man ganz gut, was Impulsivität in meinem Leben bedeutet. Und zwar, wie ich meinen allerersten Freund, mir das eben auseinander war, hatte ich danach ein Gspusi für paar Monate, also 9 Monate und das war auch irgendwie ein bisschen ein Hin und Her und ich war super verliebt in den und habe den dann zu meiner Abschlussshow eingeladen, ich habe Modedesign studiert und der ist auch gekommen und dann war die Show und das war alles vorbei und alle meine Freunde haben mich umarmt und gratuliert und halt dieses typische, ja, man hat das Jahr geschafft, jetzt ist das Ende, es war ja sogar mein Abschlussjahr, also mein Bachelorjahr und er hat mich nicht umarmt. Woraufhin ich eine Flasche Rotwein, glaube ich, war es, auf Ex getrunken habe. Und dann komplett betrunken meiner besten Freundin ein Handy entgegengeworfen habe im Club, weil wir waren so auf so einer Afterparty für eine Schule, also von der Uni damals. Und ich habe dort aufgelegt mit einer Freundin, ob, wie ich das geschafft habe, weiß ich bis heute nicht ganz. Aber auf jeden Fall habe ich dann im Streit ihr das Handy gegen den Kopf gehauen, bin ursauer gewesen auf ihn, habe also wirklich einen Wutanfall auch gehabt und bin nach Hause gegangen, habe ein Flugticket gebucht nach Berlin und bin dann nach Berlin gezogen. Also 2 Wochen später bin ich in Berlin gesessen und habe dann halt gesagt, okay, dann suche ich mal einen Job und habe mir dann dort einen Job gesucht und habe dann bei einer Moderedaktion, also ich habe die Moderedaktion für ein Magazin übernommen und ja, habe dann dort gearbeitet und bin dann halt so abgehauen. War vielleicht, ja, also ich, so Aktionen mit irgendwo hinfliegen und irgendwelche Flugtickets buchen und einfach Sachen machen oder, ja, das geht schon ganz schnell bei mir.
Siehst du das dann auch immer als Teil deiner Krankheit?
Früher habe ich das, habe ich sehr viel einfach gesagt, das gehört ja zu mir, so bin ich halt. Aber das sage ich jetzt nicht mehr. Also ich weiß schon, dass ich anders ticke oft als andere Menschen. Ich glaube halt, dass kein Mensch normal ist, weil ich finde, normal gibt es nicht. Jeder hat seine Issues, weil wir alle auch von Generationen abstammen, die nicht ihre Probleme irgendwie aufgearbeitet haben, sondern oft einfach weitergegeben haben. Ich glaube, dass ich jetzt das eher erkenne. Ich bin auch überhaupt, also ich bin kein spontaner Mensch mehr. Also so dieses übertriebene, impulsive Verhalten, ja, jetzt machen wir das, das ist kaum mehr bei mir. Ich bin schon sehr sprunghaft oft und ich bin so, ja, lass uns das machen, das, aber das ist ich eher im Positiven, nicht mehr in Situationen, die mich in Gefahr noch bringen könnten. Das mache ich, würde ich nicht mehr machen. Aber ich glaube, das ist halt auch, weil ich mich halt jetzt schon so viel damit beschäftige, dass ich es leichter kenne. Ich bin auch jemand, zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, mir geht's nicht gut, trinke ich gar keinen Schluck Alkohol. Also ich habe das letzte Jahr, also auch wenn Lockdown war, also im ersten Lockdown habe ich noch was getrunken gehabt, aber danach habe ich eigentlich gar nichts mehr getrunken und nur noch mehr alkoholfreie Getränke getrunken, beziehungsweise ab und zu Anlässen, wie zum Beispiel mein Vater hatte Geburtstag oder meine beste Freundin hatte Geburtstag, dann trinken wir halt was. Aber ich wiege das ja zum Beispiel sehr stark jetzt ab. Wie ist meine Stimmung und ist meine Stimmung wirklich positiv und wirklich gut oder ist das irgendwie nur der Effekt von einer Hoch-Tief-Phase von der Erkrankung. Also ich bin sehr vorsichtig geworden, was das betrifft. Ja.
Also und du weißt dann, okay, es geht mir jetzt gerade nicht gut, dann ist Alkohol nicht gut.
Ja, also ich bin generell jemand, wenn ich weiß, es geht mir nicht gut, dann passe ich halt was, weil mit Alkohol verliert man oft eine Hemmung, die zu impulsiveren Handlungen führt und das will ich einfach nicht, weil ich will, also ich bin jetzt, sage ich mal so, eher lieber Herr in der Lage des Ganzen und auch wenn es mir nicht gut geht, dann setze ich mich halt damit auseinander und früher habe ich es betäuben wollen und das ist halt was anderes, aber durch diese Betäubung bin ich halt dann auch oft impulsiver geworden und so kann ich das viel besser steuern. Also ich bin auch ein Mensch, ich finde, in Österreich vor allem wird Alkohol viel zu auf die leichte Schulter genommen und das, wie oft man hört, so ja, mir geht es nicht gut, ich gehe auf einen Spritzer mit meinen Freundinnen oder halt gehört hat, wenn man das noch möglich war. Das ist so gang und gäbe, aber das ist eigentlich kontraproduktiv. Aber ich habe das für mich halt einfach gemerkt, dass ich da eine gesunde Balance finden muss und es gibt Gott sei Dank ja genug alkoholfreie Alternativen.
Hast du dieses Schwarz-Weiß-Denken und dieses Idealisieren und Abwerten, wie viele schildern mit Borderline-Erkrankung, hast du das auch?
Ja, das habe ich auch. Sehr stark sogar, also ich switche da sehr stark auch in, oft am Tag, wenn ich mit jemandem, wenn das wirklich ganz stark bei mir gerade ist. Ich muss nur dazu sagen, dass das ist ein Symptom, was halt nur auftritt für mich in einer Beziehungskonstellation, wo Unsicherheit ist. Also wenn die Unsicherheit da ist, dann schwankt das so stark. Wenn ich zum Beispiel eine relativ stabile Beziehung mit jemandem führe. Ich habe das mit einem Gspusi von früher gemerkt, wo der sehr gefestigt war in seiner Persönlichkeit und der war das sozusagen nicht mitbespielt, so wie ich das bespielen hätte wollen. Und dann hat das funktioniert. Und dann war da auch kein Schwarz-Weiß-Denken so stark da. Oder war kein Abwerten von den Menschen da. Und, aber auch nicht so ein starkes Idealisieren, sondern es war eigentlich eine sehr angenehme Beziehung. Und deswegen weiß ich, dass es für mich auch möglich ist, eine normale, unter Anführungszeichen, Beziehung zu führen. Es braucht nur den Gegenpart, der halt auch damit hilft ein bisschen. Es ist sehr schwierig, aber ich habe für mich jetzt mal beschlossen, einfach das für mich mal zu klären, aufzuräumen, wie gesagt, und dann erst mich wieder dem Ganzen zu widmen, weil ich finde auch, dass die Thematik Beziehung, es ist halt, Borderline ist immer dann eines der ersten Themen, die aufgegriffen werden beim Dating, und ich finde es dann halt auch sehr schwierig, da mich gerade noch so zurechtzufinden, und ich habe da irgendwie auch keine Lust darauf, darüber, also mit dem Menschen dann so darüber zu reden, sondern ich möchte das für mich ein bisschen abgearbeitet haben.
Ja. Ja. Du hast ja vor, ich glaube, inzwischen fast 3 Jahren auf deinem Blog deine Erkrankung öffentlich gemacht. Was hat dich da damals dazu motiviert und was hat das dann für Folgen für dich gehabt?
Also die Motivation dahinter war die, dass ich nicht mehr so weitermachen wollte, wie ich es bis dato getan habe. Also ich glaube, der Beitrag ist 2017 online gegangen. Aber ich glaube, ich bin 27 damals geworden. Und für mich war das ein bisschen so ein Turning Point, weil mir wurde auch immer gesagt, so, ja, ich bin 28 geworden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß auf jeden Fall nur noch mal, dass das mit dem Club 27 ganz viel zu tun hatte, weil mir ganz viele immer gesagt haben, ja, Leonie, du wärst eine Kandidatin für den Club 27. Und das ist halt irgendwie, wenn ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich eh verrückt. Aber ja, es war für mich diese irgendwie so ein Punkt, wo ich auch wusste, okay, danach kann es besser werden, weil oft so mit den Hormonphasen das oft dann sich eingleicht. Ich habe da mal einen Artikel darüber gelesen, ich weiß nicht, wie wahr der ist, aber angeblich wird's halt kann es besser werden, wenn man über 30 wird, und kann das oft, die Borderline-Erkrankung wird auf jeden Fall erträglicher, habe ich damals zumindest gelesen, ich weiß nicht, wie viel Wahrheit, aber ich habe mich sehr daran angehaftet, so vom Gefühl her, es war so ein bisschen so ein Lichtblick. Und da habe ich dann gemerkt, ich lebe online ein Leben, was nicht meine Seele verkörpert. Damals war dieser White Feed auf Instagram in und Pfingstrosen und Avocado-Toast und irgendwelche Chloe-Bags und alles war sehr, ja, so Shishi halt alles. Und zwar, ich mag ja auch gern Shishi, gar kein Problem damit, aber es war halt nicht ich, da war nicht, dass es mir scheiße ging, dass ich urviel geweint habe in der Zeit, dass ich teilweise nicht aus dem Bett gekommen bin für Tage, dass ich aber selber auch teilweise so viel getrunken habe, dass ich nicht aus dem Bett komme am nächsten Tag, weil ich so überarbeitet zum Teil war, dass ich mir nur so erlaubt habe, freizunehmen, wenn ich einen Kater hatte. Und das waren ganz viele Dinge, die so von außen niemand gesehen hat, und mich hat das so fertig gemacht, immer so eine Fassade zu sein und immer so eine Fassade aufzusetzen, und es hat sich einfach alles so falsch angefühlt, dieser Mensch zu sein. Und wenn ich jetzt diese Bilder von damals sehe, denke ich mir, Gott, ich war auch urzugekleistert, ich war urgeschminkt damals, ich war wirklich, es war wie eine Maske, die ich oben hatte. Und dann dem war alles, also alles, was ich damals verkörpert habe, war irgendwie nicht ich und nicht die Leonie, die irgendwo innen drinnen war, sondern das war halt einfach wirklich wie so eine Maske, die ich aufgesetzt habe, und da war ich diese Person. Und das hat mir nicht gut getan, nämlich noch schlechter eigentlich getan, weil ich dauernd versucht habe, ein Image aufrechtzuerhalten, was erstens auch nicht gesund war und was aber verleugnet hat, wie ich mich wahrhaftig fühle. Und danach habe ich eben einen kompletten Zusammenbruch gehabt zwischendurch, wo ich auf dem Fensterbrett von meinem Ex-Freund seiner Wohnung gestanden bin und mich ihm gedroht habe, dass ich mich umbringe, und er hat mich halt dann vom Fensterbrett runtergeholt, und es war ein Riesendrama, und ich habe gewusst, irgendwie muss ich was ändern, und er hat halt auch gemeint, er möchte nur noch mehr mit mir zusammen sein, weil ich in Therapie gehe, und dann bin ich in Therapie gegangen, und da habe ich aber gewusst, wenn ich das jetzt durchziehen will, muss ich es öffentlich machen, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, lüge ich mich sonst ständig nur selber an. Und interessanterweise war es so, ab dem Moment, wo ich es öffentlich gemacht habe, habe ich die ersten Heilungsprozesse erleben dürfen. Also es war dann auf einmal so vieles, so viel einfacher, weil ich mich nicht verstellen musste. Wenn es mir scheiße gegangen ist, habe ich das gesagt. Auch auf Instagram habe ich dann gesagt, ja, mir geht's heute scheiße. Oder habe geschrieben, ich melde mich jetzt mal nicht, weil ich einfach Ruhe brauche für mich. Sorry, I'm out. Und es hat funktioniert und interessanterweise bin ich von der Community in dem Zeitraum von damals zu heute extremst gewachsen, weil ich eben authentisch und ehrlich war und ich glaube, das spüren Leute. Auf Kundenseite, und das ist das Fatale gewesen, habe ich alle meine Kunden bis auf einen verloren. Und das war aber sehr problematisch, weil Therapie kostet Geld und ich habe mir die Therapie, bis jetzt habe ich sie nie von der Kasse zahlen lassen, weil erstens bin ich bei der SVS gemeldet und das zweite ist, dass ich einfach keinen Bock habe, ein Jahr und länger auf einen Kassenplatz zu warten. Dann kriegst du jemanden zugeteilt, wo es vielleicht nicht passt. Das ist sehr schwierig für jemanden, der eigentlich in einer Notsituation ist und das Problem bei mir und meiner Borderline-Erkrankung oder halt generell, glaube ich, bei Menschen ist, wenn sie dann in einer schlechten Phase sind, sind sie vielleicht noch offen, sich Hilfe zu holen. Sobald es aber kippt in eine gute Phase, war ich oft jemand so, ja, tschüss, mir geht's ja eh wieder besser. Aber man muss halt stetig dranbleiben und jetzt habe ich zahle mir das halt einfach selber und da weiß ich halt auch, dass es halt, ja, dass ich einfach da fix bin und ich fühle mich mit meiner Therapeutin super wohl und das ist sehr mühsam aber gewesen in der Zeit. Ich habe das Glück, dass ich Rücklagen hatte und dass ich auch eine Familie habe, die keine Probleme hat damit, mit psychischen Erkrankungen und sogar sehr offen damit umgeht und mir auch halt gesagt hat, wenn ich Geld bräuchte, können sie mir jederzeit helfen. Also ich meine, diesen Rückhalt hat auch nicht jeder. Aber ich sage einmal so, diese finanzielle Notsituation, in die ich da gekommen bin, die war relativ beschissen.
Ja. Also die sind dann wirklich von heute auf morgen mehr oder weniger
abgesprungen? Ja, und ich hatte bis vor kurzem noch immer die Problematik, dass Leute, Firmen mit mir kooperieren wollten und dann, wie sie das irgendwie herausgefunden haben, dass ich eine Borderline-Erkrankung habe, wollten sie nicht mehr mit mir zusammenarbeiten und haben das halt dann abgesagt wegen der Borderline-Erkrankung. Deswegen steht es jetzt auch in meinem Instagram-Profil ganz oben. Deswegen habe ich jetzt auch eine Managerin, die mich managt, weil ich mich mit diesen Zurückweisungen auch per E-Mail nicht so gut zurechtkomme und deswegen übernimmt sie das und sie stellt das relativ schnell in den ersten Mails auch klar, dass das halt auch die Background-Story zu dem Account ist und dass Firmen sich das überlegen sollen, ob sie da inserieren wollen sozusagen oder halt mit Werbung zusammenarbeiten wollen. Es ist halt, die Firmen jetzt sind eh offener, liegt aber auch daran, dass es leider ein bisschen ein Image-Boost für viele geworden ist. Ja, wir sind jetzt so diverse, wir arbeiten mit allen zusammen. Da bin ich auch immer sehr kritisch. Ich schaue mir das schon genau an, ob die damals mit mir zusammenarbeiten wollten oder das abgesagt haben und arbeite nur noch mehr mit Firmen zusammen, wo ich einfach das Gefühl habe, dass das von Anfang an deren Firmenpolitik war und nicht, weil es gerade jetzt in ist.
Mit welcher Begründung haben die das dann damals abgesagt?
Wir wollen nicht mit einem Image einer psychischen Erkrankung zusammengebracht werden. Relativ klar heraus.
Okay. Und du hast dann einfach gesagt, na gut, dann nicht.
Ja, ich meine, es ist sehr schwierig für mich gewesen in der Situation, weil auf der einen Seite, man fühlt sich hilflos, weil man hat diese Krankheit, man kann nichts daran ändern. Es ist ja nicht so, als ob ich mir das ausgesucht habe und gesagt habe, so, ja, ich hätte gerne eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, bitte gib sie mir. Und dann bist du konfrontiert mit Leuten, die überhaupt keinen Tau haben, was das bedeutet, die nicht einmal den Unterschied zwischen Borderline-Persönlichkeitsstörung und bipolarer Störung wissen, die das ständig auch verwechseln in E-Mails und glauben in Wahrheit, ich weiß nicht, dass man schizophrene Züge hat, wo ich auch sage, auch Schizophrene, sie können super toll normal leben. Ich finde, das ist halt, ich finde generell, diese Stigmatisierung ist so krass. Und das einzig Positive unter Anführungszeichen ist, dass Borderline so ein bisschen so ein Rock'n'Roll-Image hat und die anderen psychischen Erkrankungen noch stärker stigmatisiert werden. Aber nichtsdestotrotz ist es ein fettes Stigma drauf und die Leute verwenden auch Begriffe, und da bin ich in letzter Zeit auch sehr vorsichtig geworden, wenn sie über Leute reden, sagen sie sehr schnell, ja, der ist ein Narzisst etc. Und das sind zum Beispiel für mich so Begriffe, wo ich sage, das ist eine Störung. Bitte verwende das nicht, wenn da nicht dahinter eine Diagnose steht. Und ich weiß, dass Narzissten sich kaum diagnostizieren lassen, aber nichtsdestotrotz, es bringt halt auch in dem Teil nicht zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen und so weiter. Mhm. Aber ja, deswegen habe ich für mich auch beschlossen, dass ich halt eher in Richtung mentale Gesundheit schreibe auf meinem Instagram-Kanal und nicht mehr über Beauty und Lifestyle, weil ich halt auch gemerkt habe, so, ja, es ist halt auch nicht, also man entwickelt sich ja auch als Mensch weiter und es sind halt die Themen, mit denen ich mich zurzeit auch mehr beschäftige.
Ja. Was sind so die schlimmsten Vorurteile, die du dir gegenüber dann gehört hast im Zusammenhang mit deiner Erkrankung?
Ich kann dann eine wirklich schöne E-Mail rausholen, wo mir ein komplett fremder Mensch geschrieben hat. Alle Borderlinerinnen, und ich finde allein das schon schrecklich, weil ich verbiete auch Firmen zu sagen oder halt Menschen, wenn sie mich irgendwo ankündigen, zu sagen Borderlinerin, weil das bin nicht ich, das ist eine Krankheit. Das sagst doch, also sagt ja auch nicht bei Krebspatienten, sagt man, er hat Krebs oder so, dass die Diagnose Krebs, man ist nicht dauernd nur Krebspatient. Also ich finde das immer ganz schräg, wie so, oder der Beinbruch, Paul, du sagst ja auch nicht so. Ich weiß nicht, es ist irgendwie weird, was die Leute dann anfangen. Aber für mich war es halt so, das war das, also da hat es angefangen. Also alle Borderlinerinnen sind sexsüchtige Schlampen, die manipulieren und, was war, stand da noch drin? Manipulieren und ich weiß nicht, irgendwie mit emotional verkrüppelt sind, irgendwie so, eine, also ganz schreckliche E-Mail, ganz schreckliche Nachricht war das. Der war anscheinend sehr frustriert von jemandem, der ihn sehr verletzt hat. Ja, also das sind so die klassischen Vorurteile, also dass zum Beispiel, dass Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung eben sexsüchtig sein müssen automatisch. Ich kenne genug, die das nicht haben, also die überhaupt, also die nicht so ein auslebendes Sexualleben vielleicht haben. Es gibt welche, die das halt schon mehr haben. Ich kenne aber genug Menschen, die keine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben und das auch haben. Also ja, schwierig. Das mit dem Manipulieren ist sehr oft ein Thema. Da muss ich sagen, jeder Mensch manipuliert. Das ist halt so. Wir haben dieses Wort halt sehr negativ konjugiert. Das ist halt einfach so in unserem Sprachgebrauch super negativ, aber jeder Mensch manipuliert ständig. Wir Mütter machen das bei ihren Kindern, damit sie wollen, dass sie das Gemüse essen, indem sie sagen, du wirst groß und stark, wenn du einen Spinat isst. Das ist auch Manipulation. Da sagt keiner was. Das ist halt, warum manche Menschen mehr manipulieren sozusagen oder manipulatives Verhalten zeigen, ist ja nur ein Sicherheitsbedürfnis, indem sie die Leute so hinbewegen, was sich für sie gut anfühlt. Wenn man aber so wie ich das relativ reflektiert weiß von sich selber, ich überlege mir halt genau, warum ich gewisse Sachen jetzt sage oder warum ich gewisse Wege eingehe oder warum ich gewisse Aktionen setze im Zusammenhang mit einem anderen. Und ich glaube, ich bin da relativ in meinen Taten und Worten reflektiert. Ich glaube aber, dass jeder manipuliert. Also ich habe das, merke das sehr stark, wenn ich habe ja meinen Sex-Podcast Couchgeflüster und da kriege ich super viele Nachrichten und da lese ich ständig heraus, also ich sehe das und weiß einfach, das ist ein sehr manipulatives Verhalten, was mir da zugeschickt wird, was die halt dann schreiben, da wieder andere agiert und wie man selbst agiert hat und dann kriege ich oft Textnachrichten zugeschickt und so Screenshots und dann erkenne ich schon, okay, da spricht ein sehr verletztes Kind aus dir, das hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun, was der andere gerade antwortet. Und also ich glaube, dass da viele manipulieren und ich finde, das ist immer der schlimmste Vorwurf, weil ich mir dann immer denke, so, das tut jeder, der unsicher ist, vor allem, wenn man unsicher ist und vor allem, wenn man ja die Situation nicht kontrollieren kann, schaut man, dass man sich für sich die bestmögliche Lösung findet und oft ist das halt eine Strategie. Ein anderes Stigma, was sehr, sehr stark irgendwie, ja, auch da ist, oft ist dieses, eben auch dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass dieses lieb mich, verlass mich nicht. Das haben auch viele im Kopf, dass sie halt nicht bindungsfähig sind. Ich glaube aber, dass vor allem Menschen, die mit ihrer Borderline-Erkrankung sich auseinandersetzen und auch die positiven Aspekte daraus vielleicht auch lernen wertzuschätzen, dann sehr, sehr loyale Menschen auch sein können in ihren Bindungen. Es ist halt immer die Frage, wie weit man sich damit auseinandersetzt. Also ich kenne genug, die sich gar nicht mit ihrer Erkrankung auseinandersetzen. Und natürlich sind die Pulverfässer. Da funktioniert vieles nicht und es ist vor allem viele ungesunde Züge. Aber ich kenne genauso andere Menschen, die keine psychische Erkrankung, keine offiziell diagnostizierte haben, die sich genauso verhalten. Also es ist halt oft dieses, wie viel man an sich selbst arbeitet und wie sehr man reflektiert, wie sein eigenes Verhalten in Bezug auf andere ist, umso besser kann das, glaube ich, werden, auch für die Person eine Bindung einzugehen. Aber ich denke, das ist bei ganz vielen ein großes Problem.
Ja. Was glaubst du, müsste sich da ändern, dass dieses Stigma, dass das irgendwie ein bisschen weniger wird und da mehr Bewusstsein auch da ist?
Ich finde, was ich zum Beispiel gerne mache, dass ich offen und ehrlich einfach dauernd auf Instagram sage, dass ich in Therapie gehe. Weil ich glaube, wenn wir Therapie so sehen, wie jemand, der zum Zahnarzt geht, zum Frauenarzt, zum Hausarzt, der sich behandeln lässt. Du gehst ja auch, wenn du dir das Bein brichst, zum Arzt. Und das ist das Gleiche im Prinzip. Vielleicht, natürlich ist es langwieriger, natürlich ist es schwieriger, aber wir sollten es so sehen. Ich finde auch, dass Menschen in Therapie gehören, die eine Trennung nicht gut verarbeitet haben. Ich finde, dass Menschen in Therapie gehen sollten, wenn sie eine Trauerbewältigung brauchen. Ich finde, dass Menschen generell in Therapie gehen sollten, weil wir alle die Kriegstraumata des Ersten und Zweiten Weltkriegs über Generationen mitgeschleppt haben und extrem schwierige Nähe-Distanz-Verhältnisse zwischenmenschlich aufgebaut haben, weil viel von unseren Eltern uns mitgegeben wird, was keine gesunden Beziehungsmuster sind. Und wir haben das Glück, in einer Generation aufzuwachsen, wo wir uns damit beschäftigen können und dürfen und in unserer Welt vor allem Gott sei Dank sehr privilegiert leben. Wir haben sehr viel, also wir leben in einer Luxuswelt. Mir ist vollkommen bewusst, dass nicht jeder sich Therapie leisten kann und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass Therapie leistbar wird und einfach so wie jeder andere, dass es halt einen Hausarzt, auch also einen Kassenarzt gibt und dann halt einen Wahlarzt. Also ich meine, das muss man halt für sich dann wählen, aber es sollte halt viel mehr Plätze geben und das würde halt auch schon helfen, wenn man das leichter zugänglich macht, weil ich glaube vor allem, dass nicht die Frauen so sehr das Problem sind. Ich glaube, die sind oft offener, Hilfe anzunehmen und bereit, sich Hilfe zu suchen. Ich glaube, dass halt vor allem für junge Männer das eine große Hürde ist und dass solange dieses Stigma so groß ist, sie noch weniger in diese Form sich vielleicht suchen der Therapie. Und da aber auch viel Gewalt halt auch passiert und sehr viel Suchtverhalten bei sehr vielen jungen Männern da ist. Ja.
Gibt es noch irgendwas, das du jetzt noch loswerden möchtest zum Abschluss?
Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht, dass man halt auch eine psychische Erkrankung auch als seine Superpower sehen sollte. Ich glaube, das vergessen ganz viele ganz oft. Es ist zum Beispiel für mich oft so, dass ich sie oft vergesse, dass es eigentlich auch... Ich bin durch meine Borderline-Erkrankung extremst kreativ, ich bin super sensibel, ich bin sehr feinfühlig, ich habe super viele emotionale Stimmungsschwankungen zwar, aber die kann ich sehr gut auch nutzen und ich kann sehr positiv sein und kann sehr übergreifend auf alle anderen Menschen auch sehr positiv wirken. Und ich finde, man sollte sich das auch bei jeglicher, also jede Medaille hat zwei Seiten und man sollte nicht sich immer auf die negative Seite fokussieren, sondern auch mal die positive Seite sehen und an der arbeiten und dann halt erkennen, okay, ich versuche die negativen Seiten zu dämmen, aber meine positiven Seiten möchte ich ja behalten und deswegen ist es so wichtig, sich mit dem auch mal auseinanderzusetzen, was bringt diese Erkrankung mir vielleicht für einen positiven Effekt, was darf ich alles lernen im Leben dadurch und wie darf ich wachsen, weil ich glaube, man wächst halt oft mit gewissen Hürden stärker und ja, wird halt, kann über sich hinauswachsen. Und das vergessen viele oft. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich daran erinnert.
Sehr schön, vielen Dank.
Gerne.
Produziert von Malderino Kiesens.
Die Telefonnummer der Telefonseelsorge ist für Österreich die 142, für die Schweiz die 143 und für Deutschland 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die Nummern sind alle kostenfrei und es ist rund um die Uhr jemand da.